Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio DARC, das Technikmagazin für Funkamateure und Technikbegeisterte. Die heutige Ausgabe trägt die laufende Nummer 562. Hier am Mikrofon ist Conny Farren und ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Technik und Naturwissenschaft, darum dreht sich alles hier. Und ich kann Ihnen ankündigen, heute haben wir ein ganz besonders interessantes Radio-Feature für Sie zusammengestellt. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum unsere Sonne in einem 11-jährigen Zyklus in ihrer Aktivität schwankt? Einer möglichen Antwort ist ein Forscher des Fachgebiets Geo- und Astrophysik am Helmholtz-Forschungszentrum in Dresden auf der Spur. Wir sind gespannt auf seine Erkenntnisse. Also folgen wir in dieser Sendung der Sonne. Das macht auch schon anno 1993 die schottische Sängerin Maggie Reilly mit Follow the Midnight Sun. Thank you.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Neue Astromesse startet parallel zur Ham Radio 2026. Radio DARC hat neuen Sendepartner in Leipzig. Nigeria nimmt wieder Kurzwellen-Rundfunksendungen auf und OHB übernimmt Technisat. Am Mikrofon Cody Farrin. Wenn Europas größte Amateurfunkfachmesse Ham Radio vom 26. bis 28. Juni 2026 ihre Tore öffnet, leuchtet erstmals ein neuer Stern im internationalen Vierländereck. Die Astro wird als Fachmesse rund um Astronomie, Astrofotografie und moderne Beobachtungstechnik ihre Premiere im Portfolio der Messe Friedrichshafen feiern. Die Ausstellung für alle Hobbyastronomen sowie Technikbegeisterte findet am 27. Juni 2026 in der Halle B statt. Ein gültiges Ticket berechtigt zum Eintritt beider Messen. Neben einem eigenständigen Vortragsprogramm lädt der Astro-Flohmarkt mit einem breiten Spektrum an gebrauchten Astronomiegeräten zum Entdecken ein. Wir freuen uns sehr, mit der Astro ein weiteres spannendes Thema in unserem Veranstaltungskalender aufzunehmen. Sie spricht eine engagierte und technikaffine Community an und passt mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung hervorragend zur Ham Radio, sagt Messechef Klaus Wellmann. Diese Synergien unterstreicht auch die Projektleiterin Petra Ratgeber. Astronomie und Amateurfunk teilen dieselbe Leidenschaft für Technik, Präzision und Kommunikation. Das hat sich bereits auf der diesjährigen Ham Radio gezeigt. Die Technik- und Amateurfunk-Community ist sehr gespannt auf diese interessante neue Kombination. Seit vergangener Woche hat Radio DARC einen weiteren neuen Sendepartner im Großraum Leipzig. Im Rahmen von Radio Blau sind wir fortan immer dienstags um 16 Uhr mit unseren Programmbeiträgen auf UKW zu hören. Die Sendefrequenz ist 99,2 MHz mit einer Sendeleistung von 10 Kilowatt. Nebenfrequenzen Stahlmellen 94,4 MHz und Reutnitz 89,2 MHz zu je 250 Watt. Zusätzlich erfolgt die Verbreitung per Webstream und DAB Plus Kanal 10a. Radio Blau ist nach eigenen Angaben ein nicht kommerzieller Bürgerkanal. Hier kann jeder mitmachen und Radiosendungen in der Metropolregion Leipzig produzieren. Es ist unser 41. Sendepartner. Man möchte auf diesem Kanal Themen aufgreifen, die in anderen Medien nicht vorkommen. Man war offenbar der Meinung, dass wir diesen Anspruch mit einem abwechslungsreichen Technikmagazin unterstützen können. Die Redaktion von Radio DARC bedankt sich ganz herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen und freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Die nigerianische Regierung beginnt mit der Wiederaufnahme der Kurzwellenübertragung der Voice of Nigeria. Dies hat Nigerias Minister für Information und nationale Orientierung Mohammed Idris offiziell bekannt gegeben. Hierzu wurde ein Sendevertrag geschlossen, der die Reaktivierung des 250 Kilowatt-Senders der Station Lugbe, nähe der nigerianischen Hauptstadt Abuja, vorsieht. Bei einer Veranstaltung bezeichnete der Minister die neuerliche Entwicklung als wichtigen Meilenstein und betonte, dass ihre Auswirkungen über Nigeria hinaus auf den gesamten afrikanischen Kontinent reichen. Das Wiederherstellungsprojekt soll Nigerias internationale Sendekapazität stärken, die grenzüberschreitende Kommunikation verbessern und die Rolle des Landes in der afrikanischen Medien- und Informationslandschaft festigen. Die Stimme Nigerias war als Auslandsdienst des bevölkerungsreichsten westafrikanischen Landes seit ihrer Gründung im Jahr 1961 mit diversen Kurzwellensendungen in bis zu 8 Sprachen zu hören, darunter auch in Deutsch. Im Jahr 1989 wurden bis zu 5 Sender der Firma Brown Boveri mit 250 Kilowatt Ausgangsleistung und eine größere Antennenfarm betrieben. Im Jahr 2022 wurde die Anlage abgeschaltet, gemäß einem allgemein weltweiten Trend zur Aufgabe von Kurzwellensendungen. Nun hat man offenbar bemerkt, dass das Internet alleine keine krisenfeste und zensurfreie Nachrichtenübermittlung erlaubt und kehrt zurück. Dies berichtet die Webseite der Regierung von Nigeria.
Das Technologie- und Raumfahrtunternehmen OHB hat das Werk des Elektronikherstellers Technisat in Schöneck im Vogtland übernommen. Damit werden jetzt nicht mehr Sat-Empfänger und Satellitenempfangsschüsseln produziert, sondern Satelliten, also vom Empfänger zum Sender. Der Geschäftsführer Stefan Köhn von Technisat hat dazu erklärt: Wir haben den Standort in Schöneck vor 33 Jahren übernommen, vorher natürlich von RFT, stetig ausgebaut und hier erfolgreich Unterhaltungs- und Empfangselektronik gebaut. Leider haben sich die Rahmenbedingungen für die Fertigung in Deutschland geändert, nicht zu unseren Gunsten. Deshalb haben wir uns im Sommer entschieden, die Produktion in unsere Werke nach Polen zu verlagern. Also mal nicht China immerhin, aber wieder mal ein Standort, der Deutschland verloren gegangen wäre. Dadurch, dass jetzt OHB das übernimmt, bleibt der Standort erhalten und die Arbeitsplätze. Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB, hat dann gesagt, wir freuen uns über die Möglichkeit, in Sachsen Fuß zu fassen. Für die moderne Raumfahrt, die vor allem aus Satellitenkonstellationen besteht, müssen wir in ganz neuen Stückzahlen denken. Das bedeutet, dass wir Fertigungskompetenz benötigen. Die Mitarbeiter von Technisat verfügen über das Know-how, um ohne große Umschweife in die Serienproduktion für die Raumfahrt einzusteigen. Wir freuen uns darauf, dass wir zukünftig die Raumfahrttradition des Vogtlands ganz neu wieder aufleben lassen. Ja, wer sich daran nicht erinnert, das Vogtland war deswegen für Raumfahrt mal recht bekannt, weil Sigmund Jähn, der erste deutsche Raumfahrer, dorthin gekommen war. Und damit erreicht dann auch der sogenannte New Space, die Serienproduktion niedrigfliegender Satelliten Deutschland. Bisher hat man da ja hauptsächlich durch Elon Musk von gehört oder Jeff Bezos, die ihre Satellitensysteme aufbauen. Jetzt wird es also auch noch deutsche Satelliten geben, allerdings nicht in so extremen Stückzahlen. Und auch nicht mit der Absicht, jetzt das Satelliteninternet für jedermann aufzubauen, aber mit der Absicht, von amerikanischen und anderen Netzen unabhängig sein zu können.
Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. In unserem gleich folgenden Radiofeature zu Naturwissenschaft und Technik geht es um unsere Sonne und um die Mechanismen, wieso sie in ihrer Aktivität schwankt. Da brauchen wir zur Einstimmung auch einen Sonnensong. Was wäre hier besser als Middle of the Road und Soleil Soleil? Just a little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Until you came back. Until you came back. Until you came.
Interview. Exklusiv bei Radio DARC.
Unsere Sonne spendet uns Licht und Wärme, den Pflanzen die Grundlage für ihr Wachstum und damit die Grundlage für die gesamte Nahrungskette. Ohne Sonne wäre alles Leben auf der Erde nicht möglich. Auch für die Telekommunikation ist die Sonne unverzichtbar, denn mit ihrem Einfluss ionisiert sie die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Diese wird dann elektrisch leitend und kann in Folge Funkwellen reflektieren. Dabei unterliegt sie mehreren Aktivitätszyklen mit unterschiedlich langen Zeiträumen. Am bekanntesten ist der 11-jährige Schwabe-Zyklus. Doch noch fehlt uns die Erklärung dafür, wodurch diese periodischen Schwankungen überhaupt zustande kommen. Was löst sie also aus? Dazu wollen wir heute mit einem renommierten Spezialisten sprechen, mit Dr. Frank Stefani vom Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf. Er forscht dort am Institut für Fluiddynamik zur Magnetohydrodynamik, dem Verhalten elektrisch leitender Fluide und deren Wechselwirkungen mit Magnetfeldern. Dabei ist eine hochinteressante Theorie entstanden, nämlich, dass die Sonnenzyklen maßgeblich von den Planeten unseres Sonnensystems gesteuert werden. Bevor wir uns aber mit ihm auf die spannende Suche zu den Vorgängen auf der Sonne begeben, fasst uns Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey zuvor die wichtigsten physikalischen Fakten zusammen.
In etwa 11 Jahren durchläuft unsere Sonne einen Aktivitätszyklus von einem Minimum zu einem Maximum und wieder zurück zum nächsten Minimum. Das letzte Maximum ereignete sich ja gerade erst Ende 2024. Die Auswirkung, die das auf die Strahlungsbilanz der Sonne hat, ist dabei sehr überschaubar. Denn am Höhepunkt ihrer Aktivität gibt die Sonne gerade mal 1 Promille mehr Energie ab als im Minimum. Auf der Erdoberfläche macht das etwa 0,7 Watt pro Quadratmeter aus. Unser Zentralgestirn ist eben dort, wo es den größten Teil seiner Energie abgibt, bemerkenswert stabil und gleichmäßig, nämlich bei Wärmestrahlung und sichtbarem Licht. Glücklicherweise, denn sonst wäre es um das Leben auf dieser Erde schlecht bestellt. Aber an den Rändern ihres Strahlungsspektrums, bei ultravioletter und Röntgenstrahlung, sieht das anders aus und das ist spürbar. Beispielsweise in den deutlichen Veränderungen der Ausbreitung der Funkwellen über die Ionosphäre. Aber nicht nur dort, auch im Gehalt radioaktiver Isotope in Baumringen, Eisbohrkern, Tropfsteinen oder Sedimentablagerungen am Grunde von Gewässern lassen sich diese Schwankungen nachvollziehen. Das ermöglicht der Wissenschaft inzwischen, den solaren Aktivitätszyklus über mehrere 10.000 Jahre zurückzuverfolgen, also deutlich länger als die knapp 4 Jahrhunderte, in denen wir Menschen die Sonne systematisch beobachten. Ob diese Veränderungen womöglich auch klimarelevant sind, so gering sie auch im Verhältnis zum gesamten Energieausstoß unserer Sonne ausfallen, ist Gegenstand aktueller Forschung. Denn die Sonnenaktivität schwankt nicht nur in diesem 11-Jahres-Rhythmus, dem sogenannten Schwabezyklus. Daneben gibt es mehrere kürzere als auch längere Schwingungen, die zwar weniger deutlich sind, aber die durch Überlagerung entsprechend kräftige Maxima und Minima hervorrufen können. Nur, wo kommt das alles her? Was ist das für ein Oszillator, der ganz augenscheinlich seit jeher die Sonne dazu bringt, in dieser 11-Jahres-Periode zu schwingen? Die letzten Jahrzehnte haben uns viel über unsere Sonne offenbart. Rasch die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Die Sonne ist ein Plasmaball, der einen Durchmesser von etwa 1,4 Millionen Kilometern hat, rund 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und seit etwa 5 Milliarden Jahren leuchtet. Nach heutiger Einschätzung wird es etwa nochmal so lange dauern, bis unserem Zentralgestirn der Brennstoff ausgeht. Die abgestrahlte Energie erzeugt sie in ihrem Kern bei etwa 15 Millionen Grad durch Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Dabei wird 0,75% der Masse der Eingangsstoffe in Energie umgewandelt. E ist mc². Albert Einstein lässt grüßen. Und das ist eine unvorstellbare Menge Energie. Rechnet man alles zusammen, was die Menschheit jemals an Energie umgeformt hat, vom Lagerfeuer über die fossilen Energieträger bis hin zu den erneuerbaren Energien, dann benötigt unsere Sonne weniger als 1/10.000 Sekunde, um dieselbe Energiemenge zu erzeugen. Über diesem extrem dichten Sonnenkern erstreckt sich zunächst eine Strahlungszone, in der die Energie primär über Strahlungsprozesse Richtung Sonnenoberfläche weitergeleitet wird. Wenn die Temperatur nach außen hin dann immer weiter abnimmt, ändert sich etwa 200.000 Kilometer unter der Sonnenoberfläche der Energietransport hin zur Konvektion, also auf- und wieder absteigender Materie. Die Geschwindigkeiten, mit denen sich dieses Plasma bewegt, liegen dabei bei wenigen Metern pro Sekunde. Diese Strömungen bleiben häufig über Monate und Jahre stabil. Das obere Ende dieser Konvektionszone bildet dann die Photosphäre. Das ist das, was wir als Sonnenoberfläche bezeichnen, also was wir sehen, wenn wir die Sonne mit Teleskopen und Satelliten beobachten. Alle dort erkennbaren Phänomene, wie etwa die Sonnenflecken, haben mit dem durch die Konvektion hochtransportierten Material zu tun. Und mit Magnetfeldern. Denn Plasma ist Materie, wo die Bindung der Elektronen an die Atomkerne nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Atome sind nicht mehr neutral. Alles sind Ionen und Elektronen, also mehr oder weniger freie Ladungsträger. Wenn sich nun, wie in dieser Konvektionszone, Ladungsträger bewegen, dann ist das schlicht ein elektrischer Strom und damit entsteht auch sofort ein Magnetfeld. Und wenn es sehr viele Ladungsträger sind, ist dieses Magnetfeld entsprechend stark. Auf der Sonnenoberfläche beträgt dessen Flussdichte bis zu einem Tesla. Das ist 20.000 Mal kräftiger als unser Erdmagnetfeld an der Erdoberfläche. Übrigens ist das auch die Größenordnung, die in der Röhre eines Magnetresonanztomographen, eines MRT, herrscht. Diesen Mechanismus von fließenden Ladungsträgern in einem Plasma, die ein Magnetfeld erzeugen, nennt man einen magnetohydrodynamischen Dynamo. Und der ist die heute anerkannte Theorie, wie die so wesentlichen Magnetfelder auf der Sonne entstehen. Man kann die nun unterscheiden in poloidale Felder, die sich in Nord-Süd-Richtung, also von Pol zu Pol, ausrichten, und in toroidale Felder, die in Ost-West-Richtung parallel zum Sonnenäquator verlaufen. Diese Magnetfelder sind aber keineswegs statisch, sondern verändern sich ständig und wandeln sich sogar ineinander um. Dafür sind zwei Mechanismen verantwortlich. Der Omega-Effekt zieht mit der Sonnenrotation die poloidalen Felder mit. Da die Sonne in unterschiedlichen Breiten unterschiedlich schnell rotiert, wickeln sich die Feldlinien dadurch quasi um die Sonne und verlaufen dann in Ost-West-Richtung, also toroidal. Der Alpha-Effekt macht das Gegenteil. Er verdreht die toroidalen Feldlinien mittels der Corioliskraft so, dass sie wieder in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Das Ganze spielt sich auf Zeitskalen von Monaten bis Jahren ab. Dieser ständige Wechsel zwischen den Magnetfeldern und ihrer Ausrichtung wird heute als der Mechanismus verstanden, der die periodischen Abläufe der Sonne verursacht, eben auch und besonders den 11-jährigen Schwabezyklus. Nur, warum tickt dieser Zyklus, zumindest in seinem inzwischen über viele 10.000 Jahre bestimmbaren Mittelwert, so genau wie eine Uhr? Wer oder was gibt da den Takt vor? Sitzt in der Sonne ein Oszillator, der über extrem lange Zeit mit solcher Genauigkeit schwingt, oder liegt die Antwort womöglich außerhalb der Sonne? Dazu wird auch in Deutschland geforscht, etwa am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Ein Forschungsschwerpunkt dort ist die Magnetohydrodynamik, die Wechselwirkung zwischen leitfähiger, flüssiger und damit beweglicher Materie und elektromagnetischen Feldern. Genau das, was zwar auf unserer Erde exotisch ist, auf der Sonne aber den Normalfall darstellt. An diesen Forschungen arbeitet Dr. Frank Stefani, der im letzten Jahr auf der Hem Radio vor vollem Haus einen Vortrag über den aktuellen Wissensstand gehalten hat. Und der uns nach dem nächsten Musiktitel jetzt nochmal mitnimmt in die faszinierende und überraschend einleuchtende Theorie, was denn da tickt. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on a sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on a sunny side of the street.
Magnetohydrodynamik. Ein etwas sperriger Begriff, mit dem die meisten Menschen wohl eher weniger anfangen können. Dahinter stecken aber genau die Prozesse, die auf unserer Sonne ablaufen und die ihre Aktivität und damit auch das Funkwetter auf der Erde stark beeinflussen. Warum gibt es diese Sonnenzyklen? Was löst sie aus? Was sind die Wirkungsmechanismen dahinter? Exklusiv nur hier bei Radio DARC hat sich unser Mitarbeiter Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky, mit Dr. Frank Stephanie vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf unterhalten, der sich mit diesen Fragestellungen seit Jahren wissenschaftlich beschäftigt.
Bei mir sitzt Dr. Frank Stephanie, der am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf zur Magnetohydrodynamik in der Geo- und Astrophysik forscht. Und in unserem Gespräch wird sich gleich alles um den Mechanismus drehen, der das periodische Auf und Ab der Aktivität unserer Sonne verursacht. Herr Dr. Stephanie, was ist also der Stand der Forschung? Was schwingt da in unserer Sonne?
Seit 60 Jahren hat man eine Theorie des Sonnendynamos, die nennt man Alpha-Omega-Dynamo. Das besteht darin, der Alpha-Effekt produziert polyoidales Feld aus toroidalem Feld und der Omega-Effekt, den kann man sich vorstellen wie einen großen Löffel in einem Spaghetti-Topf, der die Spaghettis oder Magnetfelder aufwickelt. Der produziert also toroidales Feld aus polyoidalem Feld. Ein solcher Dynamo schwingt mit einer gewissen Periode und wenn man ein Modell baut und die Parameter einigermaßen fittet, kriegt man auch dabei einen ungefähr 11-jährigen Schwabe-Zyklus, der aber immer einem etwa 22-jährigen Hehl-Zyklus entspricht. Das ist eigentlich der Standard seit 60 Jahren. Diese Theorie ist auch in Jena in Thüringen entwickelt worden von Max Steenbeck, Fritz Krause, Karl-Heinz Redler. Daran hat sich eigentlich nicht viel geändert. Man kann jetzt versuchen, schöne Computermodelle, zweidimensionale, dreidimensionale Modelle zu machen. Aber eigentlich ist das der Standard. Jetzt kommen wir aber zu diesem Effekt, warum das so relativ genau 11 Jahre ist und warum das so einen getakteten Eindruck macht. Und hier muss man unterscheiden zwischen einem Random Walk Prozess und einem getakteten Prozess. Man kann sich das ungefähr folgendermaßen vorstellen. Bei einem Random Walk Prozess sagt einer, ich esse alle 24 Stunden zum Mittag plus minus eine Viertelstunde. Und bei einem getakteten Prozess sagt jemand, ich esse jeden Tag um 12 zum Mittag plus minus eine Viertelstunde. Das klingt ähnlich, aber macht einen großen Unterschied, weil der erste Kandidat wird in einigen Monaten dann irgendwann mal Mitternacht zum Mittag essen, weil sich die Fehler, die er macht, aufakkumulieren, wohingegen der zweite Kandidat immer ungefähr zum Mittag Mittag essen wird. Und das ist genau das, worum es beim Sonnendynamo geht. Viele Leute sagen, wir haben einen 11-jährigen Zyklus, der kann manchmal 9 Jahre sein, der kann manchmal 13 Jahre sein. Wir haben also Rauschen dabei. Aber das Interessante ist, dass es momentan so aussieht, als wäre es trotzdem ein getakteter Prozess. Ja, wir haben manchmal 9 Jahre oder 13 Jahre, aber es kommt immer wieder zurück. Man ist immer wieder in der Nähe der 12 Uhr mittags. Darum geht es in dem Projekt, was wir hier seit etwa 10 Jahren verfolgen, diese mögliche Taktung des Sonnendynamos zu verstehen.
Das heißt, wir haben in der Sonne einen selbsterregenden Dynamo, der die Magnetfelder erzeugt und der auch dafür verantwortlich ist, dass die sich alle 11 Jahre umpolen. Und es muss aber auch noch eine Art Uhr geben, die dieses Oszillieren des Sonnendynamos so stabilisiert, dass eben immer zu Mittag gegessen wird. Und dazu verfolgen Sie eine spannende Theorie. Wie sieht die aus?
Die Theorie ist nicht ganz jung. Sie ist anfänglich entwickelt worden von Hume, Wilson, Scafetta, auch Lobkow, denen aufgefallen ist, dass die 11 Jahre eigentlich 11,07 Jahre sind. Und diese 11,07 Jahre gibt es noch einmal im Sonnensystem. Das ist die Dreiplaneten-Springtide der gezeitendominierenden Planeten Venus, Erde und Jupiter. Das Problem besteht nur darin, dass wenn man sich das Gezeitenpotenzial anschaut, gibt es eigentlich bei diesen 11,07 Jahren keinen speziellen Peak. Es gibt aber 3 sehr deutliche Peaks bei den 2 Planeten Springtiden. Das wäre also jetzt die Springtide von Venus-Jupiter, von Erde-Jupiter und von Erde-Venus. Und das sind 118 Tage, 199 Tage und 292 Tage.
Es sind also die Planeten Venus, Erde und Jupiter, die immer dann, wenn sie paarweise in einer Linie stehen, mit ihrer gemeinsamen Schwerkraft so kräftig an der Sonne ziehen, dass dort etwas in Bewegung kommt. Aber was machen diese Gezeitenkräfte genau mit der Sonne?
Wir haben uns angeschaut die sogenannten Rossby-Wellen. Rossby-Wellen gibt es in der Erde, das sind unsere Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die gibt es aber auch, und die kann man messen, in der Sonne, und zwar spezifisch in der sogenannten solaren Tachokline. Das ist ein Gebiet zwischen der Strahlungs- und der Konvektionszone, wo die Geschwindigkeitsfelder sich von der einen Zone zu der anderen anschmiegen müssen. Das ist eine relativ ruhige Zone, wo es keine hochturbulente Strömung gibt. Und hier wissen wir, dass es dort Rossby-Wellen gibt. Und jetzt kann man fragen, wie reagiert dieser Resonanzgrund dieser Rossby-Wellen auf externe Gezeitenkräfte? Und da haben wir eine mathematische Theorie aufgesetzt, die ist nicht ganz simpel, aber wir konnten das faktisch analytisch lösen. Und zu unserer großen Überraschung bekommt man durch diese planetaren Gezeitenkräfte Geschwindigkeiten der Rossby-Wellen in der Größenordnung von 10 bis 100 Meter pro Sekunde herein. Und das sind in der Tat dynamorelevante Geschwindigkeiten. Und wir haben dann weiter gefragt, wo kommt jetzt tatsächlich das 11,07 Jahre her? Und das ergibt sich als eine Schwebungsperiode dieser 3 eben genannten Perioden. Und wir glauben, dass speziell der Alpha-Effekt, also dieser Effekt, der Toroidalfeld in Poloidalfeld umwandelt, genau diese Periode von 11,07 Jahren hat. Zum Gesamtdynamo haben wir also jetzt folgendes Bild. Wir ändern das Dynamo-Modell der Sonne nicht komplett. Wir gehen davon aus, es ist ein klassischer Alpha-Omega-Dynamo mit ein bisschen meridionaler Strömung in der Konvektionszone, der ganz natürlich eine Periode, sagen wir zwischen 15 und 30 Jahren, produziert. Und jetzt kommt dieser periodische Alpha-Effekt in der Tachokline mit hinzu von 11,07 Jahren. Der gibt dem Dynamo immer wieder mal einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf, sodass er über einen Mechanismus, den nennt man parametrische Resonanz, tatsächlich auf die magischen 22,14 Jahre getaktet wird. Es bleibt richtig, dass es immer wieder mal ein bisschen länger oder kürzer ist, aber das ist sozusagen der Mittag, Gong, der immer wieder schlägt, um den Dynamo in diesen Takt hineinzuzwingen.
Der Sonnendynamo hat also eine Eigenschwingung. Und nun legt dieses Modell nahe, dass die Schwerkraft von Venus, Erde und Jupiter ausreicht, um diese Schwingung so zu stabilisieren, dass dabei der 11-jährige Aktivitätszyklus unserer Sonne herauskommt. Eine solche Theorie muss sich dann natürlich im harten Diskurs der Wissenschaft beweisen. Darüber und noch mehr sprechen wir gleich nach dem nächsten Musiktitel. D-A-R-C Radio, your favorite station.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And so, my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Hier ist Radio DARC. Wir sind im Interview mit Dr. Frank Stefani vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Wir sprechen über die noch ungeklärte Frage, was den 11-jährigen Aktivitätszyklus unserer Sonne entstehen lässt, der ja unter anderem deutliche Auswirkungen auf die Ionosphäre und die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle hat. Dazu hat Dr. Stefani mit seinem Team eine spannende Theorie entwickelt, die den drei Planeten Venus, Erde und Jupiter die Rolle der tickenden Uhr zuweist. Wenn sie um die Sonne kreisen, erzeugt ihre gemeinsame Schwerkraftwirkung drei Schwingungen in der Sonne. Wenn man die überlagert, entsteht eine weitere Schwingung, deren Periode nun genau 11,07 Jahre beträgt. Herr Dr. Stefani, Sie und Ihr Team haben sich da sicher gefragt, kann das Zufall sein?
Ja, wir haben uns etwa seit 10 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben uns damit nicht nur Freunde gemacht. Es gab harte Angriffe, es gab heftige Diskussionen. Das ist gut, das muss so sein in der Wissenschaft. Und wir haben aber in den letzten 2 Jahren einen Stand erreicht, wo ich der Meinung bin, es ist schwer, das als Zufall zu deklarieren. Also vor 2 Jahren war ich noch der Meinung, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Theorie richtig ist, ist so 50-50. Inzwischen bin ich eher so bei 90-10. Man sieht es vor allen Dingen auch daran, dass es die längeren Zyklen ja noch mitgibt. Da gibt es ganz prominent den sogenannten Süß-de-Vries-Zyklus, der ist ungefähr 200 Jahre. In unserem Modell kommt er als eine weitere Schwebungsperiode raus zwischen den gerade beschriebenen 22,14 Jahren und einer zweiten Periode, die mit dem Umlauf von Jupiter und Saturn zu tun hat. Das ist eine 19,86 Jahre Periode, mit der auch die Sonne eine Rosettenbewegung um das Schwerezentrum des Sonnensystems macht. Und diese beiden Zahlen, 22,14 und 19,86, erzeugen jetzt in unserem Modell eine weitere Schwebungsperiode von 193 Jahren. Das ist also sehr nahe an dem, was man als Süß-de-Vries-Zyklus kennt.
Und dann kam ja auch noch Argumentationshilfe von ganz anderer Seite.
Hier gab es einen Heureka-Moment für mich. Mir ist dann noch eine Arbeit in die Hände gefallen, wo man Sedimentdaten vom Lissan-See im Toten Meergebiet in Israel analysiert hat. Sehr lange Datenreihen von 8500 Jahren. Und die zeigten einen ganz, ganz scharfen Peak bei 192 Jahren. Und diese beiden Peaks liegen übereinander. Auch andere Peaks, sogenannten Gleisbergperioden von 90 und etwa 60 Jahren, liegen gut übereinander. Wenn man diese Spektren unseres Dynamo-Modells und der Sedimentdaten vergleicht, bekommt man den Eindruck, das kann jetzt eigentlich kein Zufall mehr sein.
Jetzt sind Gezeitenkräfte ja mächtige Einflüsse. Hier auf unserer Erde erzeugen Mond und Sonne Ebbe und Flut und so manches Objekt in unserem Sonnensystem ist daran sogar schon zugrunde gegangen. Nur, die Masse der drei Planeten Erde, Venus und Jupiter ist ja zusammengenommen weniger als 1/1000 der Sonnenmasse. Entsprechend gering ist die dadurch ausgeübte Schwerkraftwirkung. Wie kann man sich einen Mechanismus vorstellen, bei dem ein so geringer Einfluss eine doch so starke Wirkung entfaltet?
Das war genau der Punkt, der lange Jahre verhindert wird, dass diese Theorie überhaupt ernst genommen wird. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist die durch die Planeten getriggerte Gezeitenhöhe an der Tachokline sage und schreibe etwa 1 Millimeter. Wenn man diese Zahlen nennt, fangen alle an zu lachen und sagen, also was soll denn das jetzt, was soll denn das in einem Sondendynamo machen? Wenn man sich aber anschaut, dem entspricht eine gewisse potenzielle Energie. Es wird also nach hoch gehoben und diese potenzielle Energie kann man umrechnen in eine kinetische Energie. Also wenn das wieder zurückströmt, dann wird aus diesen 1 Millimeter eine gewisse Geschwindigkeit und man kann leicht zeigen, dass diese Geschwindigkeit 1 Meter pro Sekunde ist. Wenn man 1 Meter pro Sekunde sagt, dann stoppt das Lachen, weil das eine dynamorelevante Geschwindigkeit ist. Wir haben jetzt aber sehr spezifisch geschaut, was passiert mit Gezeitenkräften, wenn sie auf diesen Resonanzgrund der ja vorhandenen Rossby-Wellen trifft. Und jetzt gibt's hier ein kleines Wunder. Diese Rossby-Wellen oder Magneto-Rossby-Wellen an der Tachokline haben gewisse Eigenfrequenzen oder Eigenperioden, die liegen gerade so etwa zwischen 100 und 300 Tagen. Und ich hatte vorhin die Perioden der zwei Planeten Springtiden genannt, 118 Tage, 199, 292 Tage. Die passen also wie die Faust aufs Auge zu den Rossby-Wellen. Und wir sind der Meinung und konnten das mathematisch zeigen, dass hier also tatsächlich Geschwindigkeiten entstehen von 1 bis 10 Meter pro Sekunde. Das korrespondiert ganz gut mit den eben genannten kinetischen Energien von 1 Meter pro Sekunde. Wir haben hier einen relativ soliden physikalischen Grund jetzt auch bekommen, wo wir glauben, hier gibt es eine Chance, wo man diese Gezeitenkräfte wirklich in die Sonne einkoppeln kann und die dann relevant werden für den Dynamo.
Nun ist ein Ziel und auch irgendwie ein Traum, Zeitpunkt und Stärke zukünftiger Aktivitätsmaxima besser vorhersagen zu können. Gerade der aktuelle Zyklus und sein Vorgänger sind ja ein gutes Beispiel, wie sehr wir da noch im Dunkeln tappen. Sehen Sie hier bereits Anhaltspunkte?
Das bleibt erstmal ein Traum. Unsere Vorgehensweise wäre die folgende. Wir haben jetzt erstmal gesehen, dass man die typischen Perioden des Süste-Fries und der beiden Gleisbergzyklen, also von 193, dann etwa 90 und paar 50 Jahren, ganz gut beschreiben kann. Was noch ein bisschen im Dunkeln bleibt, ist die relative Phasenlage dieser drei Perioden. Und um die zu verstehen, müssten wir diese Interaktion des Tidal Forcings mit dem herumgeschleudert werden der Sonne um das Baryzentrum besser verstehen. Und dort fehlt uns noch ein bisschen Physik. Wir würden also wirklich sehr gern verstehen, was dieses herumgeschleudert werden an internen Strömungen macht, um gerade die Phasenlage zu bestimmen. Das können wir im Moment nicht. Das wäre ein Traum. Wir gehen dort tief in die Theorie jetzt hinein von Präzisionsströmungen, weil dieses Herumgeschleudertwerden mathematisch sehr ähnlich zu einer Präzisionsströmung ist. Dort machen wir viel Theorie, wir bauen aber auch in Rossendorf eine gigantische Maschine, ich nenne das inzwischen eine Höllenmaschine, also mit 8 Tonnen flüssigem Natrium, die mit 10 Hertz um eine Achse und mit 1 Hertz um eine andere Achse präzidiert oder rotiert. Und an der Maschine wollen wir dann studieren, was diese präzisionsgetriebenen Strömungen machen, um vielleicht auch für den Sondendynamo ein Stück weiterzukommen.
Und das sind dann auch die nächsten Fragestellungen und Forschungen, die Sie jetzt in diese Richtung weitertreiben werden?
Wir versuchen immer, Beobachtungsdaten, theoretische Modelle, aber auch experimentelle Forschung zusammenzudenken, zusammenzutreiben. Das ist, ich denke, der richtige Weg, weil Experimente weisen manchmal Wege in eine Richtung, in der man in der Theorie nie nachgedacht hatte. Und ja, wir werden mal schauen, was die nächsten Jahre hier bringen.
Herr Dr. Stefani, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg mit den weiteren Arbeiten.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Boy, and God, I a house in New Orleans. They call the rising sun.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Na, heute gab es eine geballte Ladung Geo- und Astrophysik, genauer gesagt Neuerkenntnisse zur Magnetohydrodynamik auf unserer Sonne. Heruntergebrochen auf das Hier und Jetzt stellt sich nun die Frage, was das konkret für unser Funkwetter bedeutet, dem ständigen Wechsel der Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle. An eine Interpretation hat sich auch heute wieder zum Ende der Sendung unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC gemacht.
Uff, Conny, das war eine Woche. Das lag jetzt nicht direkt am Einfluss der Planeten auf die Sonne, denn was uns Frank Stefani vorhin nahegebracht hat, ist quasi das Klima, also die langfristige Entwicklung. Was die letzten Tage ablief, das ist Wetter, und das war richtig ungemütlich. Letzte Woche hatte sich ja schon angekündigt, dass die aktive Region 4274 noch was vorhatte. Bereits bis Samstag war das Erdmagnetfeld unruhig, die nächsten drei Tage dann aber ganz passabel. Aber auf der Sonne tat sich da bereits einiges, denn diese Region erzeugte am Sonntag, Montag und Dienstag Flares der höchsten Größenklasse X und jedes von denen bewirkte einen koronalen Masseauswurf. In den Bildern der Koronographen waren die als ringförmige Struktur um die Sonne zu erkennen, sogenannte Halo-CMEs, und das bedeutet Erdkurs. Das letzte dieser X-Flares ereignete sich am 11.11. tatsächlich um 11.04 Uhr lokaler Zeit und war mit X5,1 das sechststärkste dieses Zyklus. Neben dem Masseauswurf und einem ausgedehnten Shortwave-Blackout beglückte es uns auch noch mit einem Solar-Proton-Event, einem Strom schneller Protonen, der bereits kurze Zeit später die Dämpfung über den Polen so stark anschwellen ließ, dass die polaren Funkpfade komplett blockiert waren. Außerdem waren ja jetzt drei Plasmawolken unterwegs. Die erste wurde von der zweiten fast eingeholt. Am Mittwoch trafen sie kurz nach Mitternacht UTC innerhalb einer Stunde auf das Erdmagnetfeld. Solche Mehrfachschläge sorgen für die ganz großen Magnetstürme, und so einer brach dann auch los. Der K-Wert stieg lokal bis auf den höchsten Wert 9 und es gab Polarlichter, die erneut bis weit nach Süden sichtbar waren. Das weckte hierzulande auch in den Medien Erwartungen auf den noch ausstehenden dritten Einschlag. Der ereignete sich dann am Mittwochabend und trieb den Sonnenwind auf nochmals höhere Geschwindigkeiten von über 900 Kilometern pro Sekunde. Aus der zweiten Aurora-Nacht wurde trotzdem nichts, denn dieses Mal zeigte das Magnetfeld der Plasmawolke konsequent nach Norden und das macht den Partikeln im Sonnenwind den Weg ins Erdmagnetfeld viel schwerer. Die Wirkung auf die Ausbreitungsbedingungen war deutlich, hätte aber durchaus noch stärker ausfallen können. Das MUF-Maximum für den 3000-Kilometer-Sprung fiel am Mittwoch von 40 auf 25 MHz, sodass nur das 10-Meter-Band unbenutzbar wurde. Und obwohl das eine richtig heftige Nummer war, erholte sich die Ionosphäre überraschend schnell. Bereits am Donnerstag kletterte die MUF wieder über 40 MHz. War es das jetzt erstmal wieder? Wohl schon, denn diese Region 4274 erzeugte danach keine kräftigen Flares mehr und verlor auch etwas an Komplexität. Dieses Wochenende verschwindet sie Richtung Sonnenrückseite und keine andere derzeit sichtbare Region kommt für größere Flares in Frage. Nach dem Wochenende ist ein schwacher Einfluss aus zwei koronalen Löchern zu erwarten. Für das Erdmagnetfeld sieht es trotzdem nach einer Ruhepause aus. Der solare Flux geht von 176 Einheiten kommen, die jetzt langsam zurück. Die nächste Woche sind 120 bis 150 Einheiten zu erwarten. Damit dürfen wir die guten herbstlichen Bedingungen genießen. Es öffnen alle oberen Bänder 10 Meter von etwa 8 bis 16 Uhr UTC. Nachts sinkt die Muff jetzt rapide ab. Selbst das 40 Meter Band schließt am späten Abend. Das sollte sich aber langsam verbessern. Die polaren Pfade sind nutzbar, eine Grundunruhe bleibt aber im Erdmagnetfeld, die zumindest auf 160 und 80 Meter zu spüren sein wird. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Fox V2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.